Ich lese aus 1. Samuel, aus dem 6. Kapitel. So war die Lade des Herrn 7 Monate im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sagten: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, womit wir sie an ihren Ort zurücksenden sollen. Sie sagten: Wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, so sendet sie nicht leer zurück, sondern erstattet ihm ein Schuldopfer. So werdet ihr gesund werden, und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Sie sagten: Welches ist das Schuldopfer, das wir ihm erstatten sollen? Sie antworteten: 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse nach der Zahl der Fürsten der Philister. Denn es ist die gleiche Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. So macht nun Abbilder eurer Beulen und Abbilder eurer Mäuse, die das Land verderbt haben, damit ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch, über euren Gott und euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht so, als er seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie ziehen, sodass sie hingehen konnten? So macht nun einen neuen Wagen und nehmt 2 säugende Kühe, auf die nie ein Joch gekommen ist. Spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg ins Haus zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Juwelen, die ihr ihm als Schuldopfer erstattet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie den Weg hinauf nach ihrer Grenze auf Beth Shemesh zu, so hat er uns all das große Übel angetan. Wenn nicht, so werden wir wissen, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern es uns zufällig widerfahren ist. Die Leute taten so und nahmen 2 säugende Kühe, spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästchen mit den goldenen Mäusen und den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeswegs auf Beth Shemesh zu, auf einer Straße. Sie gingen und brüllten und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Beth Shemesh. Die Leute von Beth Shemesh aber schnitten gerade den Weizen im Grund. Und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen kam auf den Acker Josuas, des Beth Shemeshitas, und stand dort still. Dort war ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben war, worin die goldenen Juwelen waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Beth Shemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die 5 Fürsten der Philister das gesehen hatten, zogen sie am selben Tag wieder nach Ekron. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diesen Teil deines Wortes. Wir bitten dich, Vater, dass du nun klar und verständlich zu uns sprichst, damit unser Leben dir mehr und mehr zur Ehre gereicht. In Jesu Namen. Amen. Ja, nach 2 Wochen in Quarantäne mit Gottesdienst online freue ich mich sehr, wieder mit euch hier vor Ort Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich denke, die meisten von euch werden mir zustimmen, es ist einfach nicht dasselbe, zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen. Und wenn du gerade online zuschaust, merkst du das vielleicht noch deutlicher, als wenn ich das nur so sage. Eine Sache ist mir diesmal beim Online-Besuch besonders deutlich aufgefallen. Es ist eine Sache, die auch sehr gut zu dieser Predigt passt. Sie hat nicht direkt etwas damit zu tun, Gottes Macht zu erkennen, so wie der Titel heute lautet. Aber wenn man Gottes Macht und Größe erkannt hat, dann wird man das nicht tun, was mir zu Hause beim Bildschirmgottesdienst ständig passiert ist. Ich war dauernd abgelenkt. Ob es die Katzen waren oder die Mitteilung auf dem Handy, ob jemand noch kurz auf die Toilette musste oder sein Popcorn aus der Mikrowelle geholt hat. Irgendwie ist es viel schwieriger, sich zu Hause auf diese besondere Begegnung mit Gott im Gottesdienst einzulassen. Und dabei ist natürlich klar, dass nicht Gott mit uns Gemeinschaft braucht. Ja, er will sie, er liebt uns und will Zeit mit uns verbringen. Aber sind nicht wir Menschen es, die den Gottesdienst viel dringender brauchen als er? Gott braucht den Gottesdienst nicht. Wir empfangen hier Ermutigung und Ermahnung. Hier werden wir zum Nachdenken angeregt, wir werden zur Freude inspiriert und vor allem genießen wir Zeit mit unserem Schöpfer. Nicht Gott braucht den Gottesdienst, wir brauchen ihn. Hier wirkt Gottes Macht mitten unter uns. Wenn ich das wirklich in mir erkannt habe, dann gibt mir das Motivation, Gott unabgelenkt zu begegnen. Aber dazu, habe ich in den letzten 2 Wochen gemerkt, brauche ich diesen Ort, diesen Gottesdienst und Gottes Gemeinde. Und noch einen anderen Aspekt will ich einleitend erwähnen, den wir bedenken sollten, wenn wir zu Hause abgelenkt werden. Oder vielleicht wirst du gerade hier abgelenkt. Vielleicht denkst du, ich muss nur mal kurz nachschauen, ob was Neues auf dem Handy ist oder was auch immer. Es gibt ja so vieles, was uns auch hier ablenkt. Und dieser andere Aspekt ist eigentlich noch wichtiger, denn er hat mit Gottes Ehre zu tun. Mit unserer ungeteilten Aufmerksamkeit zeigen wir Gott, dass er sie verdient. Im Gottesdienst geben wir Gott durch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit die Ehre. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich, wenn wir zu Hause oder wenn wir hier abgelenkt sind von 1000 anderen Dingen, dann schenken wir Gott nie mehr als partielle Aufmerksamkeit. Und wenn wir Gottes Macht und Größe für uns realisiert haben, dann denke ich, erkennen wir schnell, Gott gebührt die Ehre, Gott gebührt unsere ganze ungeteilte Aufmerksamkeit. Und in den vorigen Kapiteln im 1. Samuel hatten sowohl die Israeliten als auch ihre Feinde, die Philister, mehr als ausreichend Gelegenheit, Gottes Macht zu erkennen. Wo wird Gottes Macht erkennbar? Das ist unser erster Punkt, den wir uns anschauen. Wo wird Gottes Macht erkennbar? Nun, wie wir in den vorigen, das ist die nächste Folie, genau. Wie wir in den vorigen Kapiteln sahen, wurde Gottes Macht gegenüber Israel besonders darin sichtbar, dass Gott seine Warnung gegenüber der korrupten Priesterschaft in Israel wahrgemacht hat. Er hatte ihnen ein Ende bereitet, genau wie er es angekündigt hatte. Gott ist nicht nur ein Gott, der spricht, ein Gott der Worte, sondern auch ein Gott, der sein Wort hält. Gegenüber den Philistern erwies Gott dagegen seine Macht, nachdem sie die Bundeslade von den Israeliten im Kampf erbeutet hatten. Die Bundeslade repräsentierte die Gegenwart und Macht Gottes, und durch den Raub der Bundeslade wollte Gott einerseits seinem Volk zeigen, dass seine Gegenwart bei ihnen keine Selbstverständlichkeit ist, so wie sie seine Gegenwart und auch seine Opfer verachtet hatten. Genau übrigens wie Gottes Gegenwart auch im Gottesdienst nie eine Selbstverständlichkeit ist, sondern immer ein Geschenk. Aber diese Einsicht für die Israeliten kam natürlich für die Philister mit einer Gefahr. Für die Philister erschien dies wie ein Triumph ihres falschen Gottes Dagon über den Gott der Israeliten. Das heißt, auch sie gaben Gott nicht die Ehre, die er verdient. Und so erwies Gott seine Macht an ihrem Gott Dagon, damit auch sie Gottes Macht erkannten und ihm Ehre erwiesen. Nicht ganz freiwillig, muss man sagen, wenn man dieses Kapitel liest, aber sie kommen nicht umhin, diesem großen, mächtigen Gott die Ehre zu erweisen. Nun, wie wir letztes Mal gesehen haben, fanden die Philister ihren Gott Dagon am ersten Morgen vor dem Gott Israels liegend. Am nächsten Morgen fanden sie ihn noch einmal in der gleichen Position, übrigens einer anbetenden Haltung, dazu aber noch mit abgeschlagenen Händen und Köpfen und Kopf. Gott erwies seine Macht an ihrem Gott, damit kein Missverständnis aufkommt, welchem Gott die Ehre gebührt. Und auch am eigenen Leib mussten die Philister die Macht Gottes erfahren. Nachdem sie sich weigerten, diesen Gott anzubeten, wurden sie von Beulen und Mäusen geplagt. Und daraus schließen manche aus dieser Kombination, dass es sich um die furchtbare Beulenpest handelt, die unter den Philistern wütete. Das ist durchaus möglich. Und am Ende, nun kommen wir zum Anfang von Kapitel 6, am Ende haben die Philister nur noch eines im Sinn, bloß weg mit dem Gott Israels. Ist zu gefährlich, zu mächtig. Bloß weg. Der Zusammenhang zwischen seiner Anwesenheit und ihrer Misere ist zu offensichtlich. 7 Monate, lesen wir in Vers 1, litten sie unter seiner harten Hand. Und 7 Monate waren mehr als genug. Wenn man allerdings die Mitte von Kapitel 6 anschaut, waren anscheinend noch nicht alle Zweifel daran beseitigt, dass wirklich der Gott Israels hinter dem Ganzen steckt. Vielleicht war es ja nur Zufall, dass die Beulenpest ausgerechnet jetzt ausgebrochen ist, als sich die Bundeslade bei ihnen befindet. Vielleicht kennt ihr das, wenn man jemals eine Gebetserhörung mit jemandem geteilt hat, der noch nicht glaubt. Dann kann man, denke ich, diese Überlegung der Philister gut nachvollziehen. Wir haben ja einige Leute in der LEC und auch im deutschen Gottesdienst, die sehr schwer erkrankt waren. Wir haben für sie gebetet, wir haben sie mit Öl gesalbt, wie es in Jakobus 5 beschrieben wird, und sie wurden geheilt. Halleluja! Aber was ist die Reaktion, wenn man das jemandem mitteilt, der noch nicht glaubt? Ja, ich freue mich ja für euch. Aber woher weiß ich, dass es kein Zufall war? Und genauso geht es eben hier, denke ich, auch den Philistern. Und deshalb haben die Priester und Wahrsager einen Vorschlag, wie man erkennen kann, dass es Gott war. Und nur nebenbei, wie ihr merkt, wir schauen uns den Abschnitt heute nicht der Reihe nach an, sondern wir beginnen mit dem Mittelteil. Ich denke, das wird im Lauf der Predigt noch deutlicher. Wir kommen jetzt also zu Vers 7 und der Vorschlag der philistischen Priester und Wahrsager in Vers 7 lautet, dass die Philister 2 säugende Kühe nehmen sollen und von ihren Kälbern trennen. Die Kälber werden weggesperrt und natürlich wird man erwarten, dass die Kühe keinen Schritt weg von ihren Kälbern gehen, bis sie wieder vereint sind. Und außerdem, lesen wir, dürfen die Kühe vorher noch nie ein Joch getragen haben, also sprich keinen Wagen gezogen. Und die Logik hinter dieser Vorgehensweise finden wir in Vers 9. Schaut es euch an, dort heißt es, und seht zu, gehen diese Kühe dann völlig entgegen ihrer Natur, könnte man ergänzen, den Weg hinauf nach ihrer Grenze auf Bet-Shemesh zu. Dann hat Gott uns all das große Übel angetan. Denn Gott führt die Kühe mit dem Wagen und der Bundeslade zurück nach Israel. Und wenn nicht, also wenn die Kühe bei ihren Kälbern bleiben wollen, dann werden wir wissen, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern es uns zufällig erfahren ist. Also, gesagt, getan, die Kühe mit dem Wagen und der Lade werden vorbereitet und losgeschickt und natürlich darf man das kleine Kästchen mit den Beulen und den Mäusen nicht vergessen, zu denen wir gleich noch kommen. Und was geschieht? Vers 12, die Kühe gingen geradewegs auf Bet-Shemesh zu, auf einer Straße. Sie gingen und brüllten und wichen weder zur Rechten noch zur Linken und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Bet-Shemesh. Gott gibt seine Macht zu erkennen. Nicht nur den Philistern, die damit endlich auch ihr großes Problem losgeworden sind, sondern auch für die Israeliten in Beit Shemesh. Beide Seiten erkennen die große Macht Gottes über seine Schöpfung, als diese Kühe entgegen ihrer Natur und ohne menschliche Einwirkung direkt nach Israel zurückkommen. An der Stelle muss man natürlich einschieben, dass es keine Garantie gibt oder damals gab, dass Gott genau dies tun würde. Genauso wenig gibt es eine Garantie heute, dass er so etwas tut. Man kann Gott nicht vorschreiben, wann und wie er seine Macht offenbaren muss. Aber wo Menschen ernsthaft eine Antwort auf Gott nach Gott suchen, da wird Gott ihnen seine Macht nicht verborgen halten. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie Menschen es versuchen, ihm vorzuschreiben, aber Gott wird seine Macht erweisen. Und das Wichtige ist, dass wir unsere Augen offen haben dafür, wie er das tut. Und wenn ich zum Beispiel für Heilung bete, da ich vorhin das Thema angesprochen habe, dann bete ich deshalb oft, dass Gott nicht nur den kranken Menschen heilt, sondern ihn auf eine Weise heilt, dass andere darin Gottes Macht erkennen müssen. Das nur als Bemerkung am Rand. Wenn also Gott seine Macht auf solch überwältigende Weise offenbart, dann folgt daraus als logischer nächster Schritt, dass man ihm die Ehre geben muss. Diesem Gott gebührt alle Ehre. Er ist der Herr über die Schöpfung. Er ist der Herr auch über uns. Dieser Gott hat natürlich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdient, nicht nur im Gottesdienst und natürlich viel mehr als das. Aber die Frage, die daraus für die Philister entsteht, ist: Wie gibt man diesem Gott die Ehre? Wie kann man ihn zurückschicken, ohne dass er weiter zornig bleibt? Und für die Philister steckt die Antwort der Priester und Wahrsager auf diese Frage voller Peinlichkeit. Ja, schaut euch Vers 5 an, was die Priester und Wahrsager ihnen vorschreiben, was sie tun sollen. So macht nun Abbilder eurer Beulen und Abbilder eurer Mäuse, die das Land verderben, damit ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Ja, hier geht es um Ehre. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch, über euren Gott und euer Land. Gott Ehre zu erweisen, bedeutet für die Philister, dass sie ihm die Ehre für die Plage über sie geben. Sie hatten sich über Gott erhoben. Sie hatten den Gott dieser Macht gedemütigt, indem sie seine Lade ohne Erlaubnis genommen haben, in den Tempel ihres Gottes gestellt haben. Die Bedeutung war, unser Gott hat diesen Gott überwunden. Und mit diesen Abbildern aus Gold, von ihren Beulen und ihren Mäusen oder vielleicht sind es auch Ratten, erkennen sie an, dass das Leid, das über sie gekommen ist, allein auf Gott zurückzuführen ist. Es ist Gottes gerechte Strafe für ihr entehrendes Handeln. Ihre Beulen sind seine Ehre, könnte man sagen. Und deshalb werden sie als goldene Juwelen mitgegeben. Sie sind seine Ehre. Seine Ehre wird wiederhergestellt, indem sie sich demütigen. Und das ist der erste Punkt. Wie gibt man Gott die Ehre? Nun, indem man sich vor Gott demütigt. Insbesondere, wenn man sich vor Gott schuldig geworden ist. Und ich denke, Demütigung, da sind wir uns einig, sind diese Bilder mit Sicherheit. Stellt euch vor, wie sie ihre Beulen betrachten und entscheiden, wer jetzt Modell stehen soll. Ja, Freiwillige vor. Das ist schon ziemlich peinlich. Also vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass diese Lade ja zu ihren Erzfeinden zurückkehren soll. Und die dann die 5 goldenen Beulen und die Mäuse finden. Und es gibt ja auch gute Hinweise darauf, dass die Israeliten noch lange in dieser Geschichte schwelgen. Ja, schaut euch mit mir die Verse 17 und 18 an. Es hat ganz den Eindruck, als ob hier der Priester im Heiligtum diese Geschichte erzählt und beim Erzählen der Geschichte diese goldenen Beulen und Mäuse hervorholt und sie seinen bis dahin wahrscheinlich ziemlich skeptisch reinschauenden Zuhörern zeigt. Ja, er sagt, voilà, und das sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Schuldopfer erstatteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gad eine und für Ekron eine und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten der festen Städte und der offenen Dörfer. Und dann gibt es noch einen Zeugen, damit man sich auch vor Ort vergewissern kann, dass das keine Erfindung ist, kein Märchen. Und Zeuge ist der große Stein, auf dem sie die Lade des Herrn niederließen. Er ist bis auf diesen Tag auf dem Acker Josuas des Bet Shemeshitas. Also es ist unheimlich peinlich und es gibt genug Beweise, dass dies tatsächlich geschehen ist, dass einem die Philister richtig leid tun können. Wenn jede neue Generation von Israeliten diese Geschichte hört und wahrscheinlich vor Schadenfreude und vor Lachen auf den Boden kugelt. Extra Punkte für den Erzähler, der dabei keine Miene verzieht. Dem mächtigen Gott gebührt die Ehre, indem man sich vor ihm demütigt. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, ist das mit das Schwerste für uns Menschen. Und weil das damals nicht anders war, schließen die Priester und Wahrsager in Vers 6 mit einer deutlichen Warnung, die sie aus Israels Geschichte nehmen. Warum verstockt ihr euer Herz? Ja, die spüren, die Philister sind dazu nicht bereit. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht so? Als er seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie ziehen, sodass sie hingehen konnten. Lernt von diesem warnenden Beispiel, sagen die philistischen Priester. Diesem Gott kann man sich nicht entgegenstellen. Der Pharao hat sich geweigert, bis es zu spät war. Ein verstocktes Herz gegenüber Gott führt in eine Eskalation, die kein Mensch gewinnen kann. Und wenn man Gott die Ehre geben will, dann gehört dazu eine bestimmte Herzenseinstellung, die das Gegenteil ist von verstockt. Es erfordert ein Herz, das bereit ist, sich vor Gott zu demütigen. Und sogar bereit ist, anzuerkennen, dass das, was uns geschehen ist, gerecht war. Das ist die erste Antwort, wie man Gott die Ehre gibt, wenn man Schuld auf sich geladen hat, wie die Philister. Indem man sich vor Gott demütigt. Die zweite lautet, indem man Gott opfert. Und mit diesem Punkt kommen wir wirklich zur Hauptaussage in diesem Abschnitt. Es fällt einem auf den ersten Blick vielleicht nicht so an, aber schaut euch nur an, wie häufig verschiedene Opferformen hier vorkommen. Vers 3, erstattet ihm ein Schuldopfer. Vers 4, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm erstatten sollen? Vers 8, die goldenen Juwelen, die ihr ihm als Schuldopfer erstattet, tut ihn ein Kästchen an ihre Seite. Die Philister hatten Gott entehrt, sie hatten Gott beleidigt. Und wenn sie diesen Gott einfach so wegschicken würden, als wäre nichts geschehen, würden sie nicht Gefahr laufen, dass sein Zorn über ihnen bleibt? Wie könnte sein Zorn über sie erlischen, solange sie schuldig vor diesem Gott stehen? Das Leben wird sehr kompliziert, wenn man Gott die Ehre geraubt hat. Und ich denke, das ist auch heute noch so. Und wir wissen aus heutiger Sicht natürlich, dass es keine goldenen Juwelen tun, wenn man vor Gott Schuld auf sich geladen hat. Wir brauchen das Opfer von Jesus Christus am Kreuz, der unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir frei sein können von Schuld. Aber davon wissen die Philister an dieser Stelle natürlich nichts. Sie wenden sich in ihrer Verzweiflung an die eigenen Priester und Wahrsager. Und vielleicht nur als kurzer Einschub, die Bibel hat generell nicht viel Gutes über Priester von falschen Göttern zu sagen, geschweige denn Wahrsager. Aber manchmal gebraucht Gott wie hier in seiner Barmherzigkeit auch solche heidnischen Mittel, um etwas über sich selbst zu offenbaren. Er denkt zum Beispiel an die Sterndeuter, die von weit her zu Jesus kommen. Manchmal gebraucht Gott in seiner Barmherzigkeit heidnische Mittel, um etwas über sich zu offenbaren. Und die Antwort der Priester und Wahrsager zeigt, was nötig ist. Wir haben es schon gesehen, ihr müsst ihm ein Schuldopfer erstatten. So werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Ein Schuldopfer kann die Strafe Gottes von ihnen abwenden. Wie schon gesagt, nach biblischem Verständnis musste im Alten Testament für ein Schuldopfer ein Lebewesen stellvertretend für den Schuldigen geschlachtet werden. Auf dieses Tier wird die Schuld übertragen und wir sehen, wie es im Neuen Testament auch die Schuld auf Jesus übertragen wird. Aber an dieser Stelle geht es wohl um ein Schuldopfer, das von Schuld, die nicht vorsätzlich getan wurde. Und an der Stelle scheint es wohl auch stellvertretend oder vorausschauend auf das Opfer, das Jesus für uns bringen wird und auch für die Völker bringen wird, wie die Philister, ausreichend sein, zu sein, dass sie diese Juwelen darbringen. Und wenn wir uns an der Stelle der anderen Seite zuwenden, also wir haben bis jetzt die Philister angeschaut und wir haben gesehen, sie können Gott nicht einfach ziehen lassen, sie müssen ihm Ehre erweisen, indem sie Gott opfern. Und auch bei den Israeliten sehen wir, auch sie ehren Gott bei seiner Rückkehr durch zwei Opfer, zwei Arten von Opfer, Brandopfer und Schlachtopfer. Schaut euch das an, Vers 14, dort opfern sie die Kühe. Auch das nicht ganz einwandfrei übrigens, denn Opfertiere mussten männlich sein, aber das nur am Rande. Vers 15, die Leute von Bet-Shemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und Schlachtopfer. Und dann in Vers 17 sind wir wieder zurück bei den Schuldopfern der Philister. Also auch im zweiten Teil sehen wir, dass das Opfer im Zentrum steht. Und wir sollten nicht übersehen, dass die Krise, die hier entstanden ist, daraus entstand, dass die Priester und das Volk die Opfer missachteten. Hier nun sehen wir, wie die Israeliten voller Freude die Lade zu sich zurückkommen sehen. Sie erkennen, die Gegenwart Gottes ist nicht selbstverständlich. Sie freuen sich und sie opfern Gott von Herzen. Auch in ihrem Herzen hat sich was geändert. Gottes Gegenwart ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist etwas, das gefeiert wird. Und wenn man Gottes Macht erkannt hat, dann wird man Gott die Ehre geben wollen. Und wenn man Gott ehren will, dann muss man ihm opfern. Mit demütigem Herzen muss man Gott opfern. Herz und Opfer gehören zusammen. Ein rein äußerliches Opferritual ohne die richtige Herzenseinstellung wäre nichts wert. Und das ist später in 1. Samuel, sehen wir das am Beispiel vom ersten König Saul sehr deutlich. Ein rein äußerliches Opferritual ist nichts wert. Aber umgekehrt ist es auch keine angemessene Ehrerbietung, wenn man Gott nur mit Worten ehrt und frommen Gesten. Gott ehrt man durch Opfer. Wenn wir Gott allein mit billigen Worten oder frommem Getue ehren, aber nicht mit Opfern, dann ehren wir Gott nicht, wie wir ihn ehren sollten. Erst wenn man etwas von sich aufgibt, wenn man Gott etwas opfert, dann zeigt man, dass es einem ernst ist mit der Ehrerbietung. Dann bringt man zum Ausdruck, was Gott verdient hat. Und ungeteilte Aufmerksamkeit im Gottesdienst ist da natürlich erst der Anfang. Wir geben etwas auf, wenn wir Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Auch unser Herr Jesus Christus hat uns vorgelebt, dass man Gott durch Opfer ehrt. Beginnt mit seiner Menschwerdung, auch das schon ein großes Opfer für jemand, der bei Gott im Himmel war, war sein ganzes Leben ein Akt der Aufopferung für Gott. Und natürlich mündete er im ultimativen Opfer am Kreuz. Und wir sehen, weil er Gott mit allem ehrte, was er hatte, gab auch Gott ihm die höchste Ehre und den Namen, der über allen Namen ist, damit im Namen von Jesus sich jedes Knie beuge und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus ist das beste Beispiel, dass man Gott ehrt, indem man ihm opfert. Wenn ich mir also nächstes Mal einen Gottesdienst online anschauen muss, und ich hoffe, dass das nicht so bald passiert, dann will ich Gott meine ganze Aufmerksamkeit geben. Alles andere würde ihn nicht ehren. Und wenn ich meine stille Zeit zu Hause mache, dann will ich mein Handy ganz weit außer Reichweite legen. Zu groß ist sonst die Versuchung, dass ich ganz automatisch stecke und checke und Gott nicht mehr die Aufmerksamkeit gebe, die er verdient hat. Und auch wenn ich ganz normal in den Gottesdienst gehe, will ich Gott meine ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Ich will mich nicht ablenken lassen von dem, was hier nicht hundertprozentig stimmt. Oder von dem Kind im Hintergrund, das da gerade quietscht. Wenn Gott in unsere Mitte kommt, dann ist das nicht selbstverständlich. Es ist viel mehr als ein Staatsbesuch von Biden oder Scholz oder Xi. Im Gottesdienst ist Gott selbst in unserer Mitte. Und ihm gebührt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Gott ehrt man durch das Opfer. Und das beginnt mit der ungeteilten Aufmerksamkeit. Aber natürlich müssen wir den Fehler vermeiden, dass wir trennen zwischen den vermeintlich geistlichen Dingen, dem Gottesdienst und der stillen Zeit und den weltlichen Dingen, die wir sonst tun. Gott gebührt ja die Ehre für mehr als nur 2 Stunden am Sonntag oder 15 Minuten stille Zeit am Tag. Im Römerbrief verbindet der Apostel Paulus den christlichen Opferdienst mit unserem ganzen Leben. Und in Kapitel 12, Vers 1, ich habe euch einen Vers hier abgedruckt, da schreibt er: Ich ermahne euch nun, Brüder, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ein Gottesdienst, der Gott ehrt. Mit unseren Leibern sollen wir Gott die Ehre erweisen. Sie sind das Opfer, das wir darbringen sollen. Indem wir also unsere Kraft darauf verwenden, anderen zu helfen. Unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Energie ehren wir Gott. Wir bringen ihm unser Opfer dar. Wie könnte das ganz konkret aussehen? Naja, vielleicht statt Zeit vor der Xbox zu verbringen, Zeit fürs Babysitten, für eine junge Familie. Statt neuer Kleider vielleicht Spenden für die Ukraine oder für verfolgte Christen in Syrien oder in Nigeria oder es gibt so viele Orte. Statt Glotze gucken, kann man Gebete beten, kann man Zeit mit Gott verbringen und andere Menschen vor Gott bringen. Das hört sich vielleicht nicht nach weltbewegenden Dingen an, aber es sind Opfer, die Gott ehren. Und diesem mächtigen Gott gebührt die Ehre unserer Opfer. Das kann sie natürlich, ich weiß nicht, je nachdem, wie ihr tickt, kann das dazu führen, dass man verbissen wird in dem. Ja, dass man denkt, ich muss opfern, ja. Ich habe zwar keine Lust drauf, aber ja, ich bin ein pflichtbewusster Mensch. Aber wenn wir uns die Reaktion der Israeliten anschauen, dann sehen wir, woraus dieser Opferdienst eigentlich erwächst. aus der Freude, dass Gott Gemeinschaft mit uns hat. Sie sehen die Lade kommen und sie freuen sich und sie opfern Gott. Und genauso ist Gott in dein Leben gekommen und du darfst dich freuen und du darfst ihm opfern. Deinen ganzen Leib, jeden Tag. Wer Gott ehrt, den wird er ehren. Was kannst du ihm diese Woche opfern? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seine Macht offenbart hat. Nicht nur damals, sondern auch in unserem Leben und insbesondere im Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Wir können deine Macht erkennen und wir bitten dich da, dass du unsere Augen öffnest. Und wir bitten dich, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir deine Macht in unserem Leben erkennen oder dass wir die Gemeinschaft mit dir als etwas Normales, als etwas Selbstverständliches erachten. Ja, Herr, bitte vergib uns, wo wir dich in unserem Leben aus diesem Denken heraus oft nicht so ehren, wie es dir gebührt. Und wir danken dir, dass Jesus die Schuld dafür auf sich genommen hat, dass wir dich in unserem Leben so oft entehren. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns dahin veränderst, dass wir neue Freude finden an der Gemeinschaft mit dir. Und dass diese Freude dazu führt, dass wir dich ehren wollen mit unseren Opfern. Schenk du uns ein tiefes Bedürfnis, dass wir unsere Kraft, unsere Zeit, unser Denken, unsere Aufmerksamkeit dir und deinen Plänen für diese Welt opfern. Wir bitten dies um Jesu Willen und in seinem Namen. Amen.